Nachrichten aus der beschädigten Welt. Oder wie lange soll das noch gut gehen? Berlin. Ein Verfahren, das nicht sein sollte. Von Ermittlungseifer und geplatzten Staatsschmutz träumen. Nach der Räumung der Kaderschmiede im Juni 2016 und der darauf folgenden Belagerung der Riga 94 findet im Rahmen eines Aktionstags am 5. Juli 2016 eine unangemeldete Fahrraddemonstration statt. 50 bis 60 Menschen fahren teilweise bunt und schwarz vermummt durch die Straßen Kreuzbergs, begleitet von Musik, Flyern und Parolen. Mehrere Gebäude werden auf dem Weg mit Farbe verschönert, darunter die ehemalige Hausverwaltung der Riga 94. An diesem Tag wird weder jemand festgenommen, noch werden Personalien festgestellt. Mehr als 3 Monate später folgen am 27. Oktober 14 Hausdurchsuchungen in Berlin und in Leipzig, um Beweismaterial gegen die vermeintlichen Organisatoren und Teilnehmerinnen zu finden. Der Tatvorwurf lautet für alle auf besonders schweren Landfriedensbruch. Eine konkrete Tatbeteiligung an einzelnen Sachbeschädigungen wird niemandem angelastet. Deswegen wird vom Staatsschutz konstruiert, Zitat, dass der Zweck des Fahrradkorsos die Sachbeschädigung an Gebäuden war, dass dieser Zweck auch allen Beteiligten bekannt war und dass alle Beteiligten bewusst und gewollt als Deckungsmasse für die Werfer agiert haben. Zitat Ende. Noch im Juni 2016, wenige Tage nach der Räumung der Kaderschmiede, wird die Ermittlungsgruppe Links gegründet, welche sich mit der Vielzahl von Soli-Aktionen für die Riga 94 beschäftigen soll und auch die Ermittlungen in diesem Verfahren übernimmt. Die Freude über einen vermeintlichen Erfolg ist groß, da der einzige Triumph während ihrer gesamten Existenz darin besteht, den eigenen Informanten beim Autos anzünden festzunehmen. Mit der Meldung zur Razzia schaffen sie es sogar in die überregionale Presse. Die Vorbereitung dieser Razzia wirkt unprofessionell und auf die Schnelle zusammengeschustert. So ist in den Akten wegen der Öffentlichkeitswirksamkeit von einem Eilbedürfnis die Rede. Die kurzfristige Umsetzung und das dilettantische Vorgehen zeugen davon, medienwirksam doch noch etwas vorweisen zu wollen, bevor die Causa Riga 94 wieder aus dem Gedächtnis der Bildleserinnen und Twitter-Trolle verschwindet. Die Ermittlungsgruppe Links löst sich schon kurze Zeit später, gemeinsam mit Frank Henkel, seinerzeit Innensenator von Berlin, in Luft auf. Bei den Razzien werden 5 der 14 beschuldigten Personen angetroffen und zur ED-Behandlung verschleppt. Alle lehnen die freiwillige DNA-Entnahme ab. Der Staatsschutz wünscht sich zwar eine angeordnete DNA-Entnahme bei allen, die Richterin ist jedoch der Auffassung, dass dies nicht ohne vorherige Anhörung und auch zu einem späteren Zeitpunkt noch umsetzbar sei. Schon jetzt ist klar, dass an einigen gefundenen Farbkugeln zu geringe Spuren anhaften und somit Auswertung und Abgleich sowieso ins Leere laufen werden. Bei den später untersuchten Gegenständen stellt es sich genauso dar. Die Kriminaltechnik möchte sich die Finger nicht schmutzig machen und verwendet einige Farbflaschen erst gar nicht, weil sie undicht sind. Bei den eingesendeten Eierschalen probieren sie es ebenfalls nicht, weil sie, Zitat, sich in feuchtem Zustand befanden und damit für eine molekulargenetische Analyse ungeeignet sind. Zitat Ende. Die beschlagnahmten elektronischen Geräte werden nebst dem üblichen Vorgehen auf den Suchbegriff links unten in die Media überprüft. Beschuldigte, die später die Abholung von beschlagnahmten Gegenständen selbst vornehmen, werden vor Ort zur ED-Behandlung gezwungen. Die Ermittlungen begründen sich hauptsächlich auf Bildmaterial der Polizei. Ihnen liegt ein Video vor, das auf einer Teilstrecke aus einem Fahrzeug herausgefilmt wurde, das die Demonstration verfolgte. Obwohl die Spürnasen viele Kameras auf der Route entdecken, gelingt ihnen nur die Sicherung einer einzigen Aufzeichnung, welche trotz Tageslicht nur unbrauchbare Aufnahmen liefert. Weiterhin haben sie Fotos einer Observierung aus dem Volkspark Hasenheide, der in der Nähe des Demo-Startpunkts liegt. Der Bericht unterstellt konspirative Vorbereitungshandlungen. weil ca. 15 Menschen beobachtet werden, die dort sitzen, sich unterhalten, sich umkleiden, Karten herumzeigen, an Fahrrädern hantieren und Handys in den Händen halten. Sowohl die Bilder der Observierung als auch die Aufnahmen aus dem Fahrzeug werden zur Identifizierung herangezogen und miteinander abgeglichen. Dabei werden einige Personen direkt anhand des Materials zugeordnet und die restlichen Bilder landen für 3 Monate im Intranet der Berliner Polizei. Für einige beschuldigte Personen folgen zu diesem Zeitpunkt unerklärliche Kontrollen bei Demonstrationen und Kundgebungen in Berlin und anderswo. Später wird klar, dass so die Feststellung der Personalien für dieses Verfahren gelingen sollte. Mehr als ein Jahr danach wird die letzte Person als Tatverdächtiger aufgenommen. Insgesamt gibt es am Ende der Ermittlung 19 Personen in diesem Verfahren. Erst im Juni 2018 konnte Klarheit darüber erlangt werden, was es mit dieser sogenannten gefahrenabwehrenden Maßnahme der Observation in der Hasenheide auf sich hat. Im Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag Breitscheidplatz erklärt ein Beamter des MEK, dass die Observationen gegen Anis Amri im Juni 2016 eingestellt worden wären. Der Fokus sollte nunmehr auf 2 Personen liegen, die dem Umfeld der Riga 94 zugerechnet werden und als Gefährder bzw. relevante Personen geführt werden. Bei einer der Observationen, die in diesem Zeitraum stattfinden, entstehen die Bilder in der Hasenheide. Während Anis Amri in dieser Zeit ernsthafte Bemühungen anstellt, Zitat, sich mit Schnellfeuergewehren des Typs AK-47 zu bewaffnen, Zitat Ende, liegt die Priorität des Staates offenbar darauf, die Folgen der Henkelschen Eskalationspolitik auszubügeln. Der damalige Innensenator hatte mit der Riga 94 endlich einen Grund gefunden, um seine Law-and-Order-Politik unter Beweis zu stellen. Seine Wiederwahl zu sichern, ist somit einer der entscheidenden politischen Einflussfaktoren im Verlauf des Sommers 2016. Umso peinlicher für Polizei und Senat, am Ende kein Ergebnis präsentieren zu können, von den Hausdurchsuchungen abgesehen. Da anscheinend selbst dem Staatsschutz bewusst geworden ist, wie nichtig und wenig nachhaltig die Entdeckung einer Fahrrad-Spontan-Demonstration ist, werden gefährlich klingende Konstrukte beflissen heraufbeschworen und es wird versucht, das Ereignis in einen größeren Kontext zu stellen. Belegt wird dies mit einer Aufzählung von Namen der Beschuldigten, die darlegen soll, wer wann mit wem auf Demonstrationen oder vor Kneipen gesehen wurde. In den folgenden Monaten wird das Verfahren bei diversen Personen eingestellt. Übrig bleiben 9 Personen, gegen die im September 2018 Anklage erhoben wird. Die Auswahl beschränkt sich dabei auf diejenigen, von denen die Beamten glauben, sie sowohl auf Bildern der Observation in der Hasenheide als auch der Demonstration erkennen zu können. Es dauert weitere 7 Monate bis zu einer erneuten Regung des Justizapparats. Die Eröffnung des Hauptverfahrens wird von der Richterin am Amtsgericht abgelehnt, weil eine Verurteilung nicht zu erwarten sei, da selbst die Staatsanwaltschaft zugeben muss, dass die Farbbeutelwürfe keinen konkreten Personen zugeordnet werden können. Es sei außerdem kein auffälliges Verhalten festzustellen, das ein arbeitsteiliges Vorgehen zur Unterstützung des Farbbeutelwerfens belegen könnte. Außerdem wird bei keiner der Personen eine gesicherte Identifizierung angenommen. Da die Personen während der Demonstration mehrheitlich vermummt waren, seien die Fotos zur Wiedererkennung ungeeignet. Das Gericht teilt außerdem noch einen Seitenhieb in Richtung der szenekundigen Zivilbeamten aus, die sich bei jeder Identifizierung auf den Observationsfotos 100%ig sicher waren. Zitat: Das Foto ist zur Identifizierung gänzlich ungeeignet. Daran ändert sich auch nichts dadurch, dass ein Polizeibeamter der Meinung ist, er hätte sie wiedererkannt. Zitat Ende. Welch ein Verurteilungswille in diesem Fall besteht, macht Oberstaatsanwalt Fenner, zuständig für politisch motivierte Verfahren und somit wohl bekannt, mehr als deutlich klar. Er legt sofort Beschwerde gegen den Beschluss ein. Dabei verärgert es ihn besonders, dass die Identifizierungsfähigkeiten der Polizeizeugen in Frage gestellt werden. Außerdem erkennt er bereits, Zitat, durch die Beteiligung eine psychische Beihilfe an einem besonders schweren Landfriedensbruch. Zitat Ende. Im August 2019 kassiert Oberstaatsanwalt Fenner eine weitere Niederlage. Seine Beschwerde wird durch das Landgericht Berlin zurückgewiesen. Nach mehr als 3 Jahren wird das Verfahren somit ein für allemal ad acta gelegt. Das Landgericht schließt sich weitestgehend dem Beschluss des Amtsgerichts an. Es bestätigt auch, dass nur die nachweisliche Beteiligung an Gewalttaten aus einer Menge heraus, nicht der bloße Anschluss an eine unfriedliche Menge, eine Strafbarkeit wegen Landfriedensbruch erfüllt. Diese Ansage als Fingerzeig nach Hamburg und als Aufforderung, in Sachen Rondenbark und Elbchaussee die Augen offen zu halten. Und das war jetzt keine Abschweifung. Auch unabhängig von den Entscheidungen der Gerichte fällt unsere Bilanz dieser Zeit positiv aus. Wir denken, dass das Konzept eines dezentralen Tag X gut funktioniert hat. Es gab zahlreiche bunte sowie militante Aktionen und äußerst wenig Festnahmen in den 3 Wochen der Belagerung der Riga 94. Die Fahrraddemo war abseits der angemeldeten Demonstrationen eine der wenigen Aktionen, bei denen die Polizei überhaupt einen Ermittlungsansatz hatte. Entsprechend erfreut war sie darüber, der Hauptstadtpresse nach Wochen der Berichterstattung über deutschlandweit eskalierende nächtliche Militanz endlich einen vorgeblichen Ermittlungserfolg präsentieren zu können. Die Durchsuchungen in 14 Wohnungen und Projekten dienten zwar ihrem Zweck, kurzzeitig ein Bild polizeilichen Durchgreifens zu vermitteln und möglicherweise auch einzelne solidarische Menschen und Gruppen zu verunsichern. Mittel- und langfristig zeigt sich jedoch für uns, dass ihre Ermittlungen zu keinem Zeitpunkt geeignet waren, den Erfolg der damaligen Wochen und den einer Fahrraddemo als anschlussfähiger Aktionsform zu schmälern. Wir begrüßen den Ansatz, am helllichten Tag selbstbestimmt, statt öffentlich nur intern mobilisiert, mit vielen Menschen unterwegs zu sein. Wir bedauern aber auch, dass eine angemessene Reaktion der Szene auf diesen und ähnliche Repressionsschläge weitestgehend ausblieb. Wir müssen weiter daran arbeiten, uns besser zu vernetzen und Strukturen zu schaffen, die in der Lage sind, spontane und wütende Antworten auf solche Angriffe zu geben. Und so abgedroschen es auch klingen mag, zwar waren nur wir in diesem Verfahren betroffen, aber es ist ein Angriff auf uns alle. Aus diesem Grund ist es uns von Anfang an wichtig gewesen, unsere Informationen zu teilen und damit in Zukunft eine bessere Verteidigung unserer Strukturen für alle zu ermöglichen. Mehr wilde Demos. Das fordern Aktive in Berlin auf Indymedia Hellgrün.